Der Holocaust, das systematische und bürokratisch durchgeführte Morden in Konzentrationslagern. Welchen Einfluss hatte dieser auf die Verwendung des Begriffs Lager?
Ich denke, dass er die Wahrnehmung von Lager bis heute sehr stark geprägt hat und immer noch prägt. Wenn wir an Lager denken, ich hoffe, ich verallgemeinere nicht zu sehr, haben viele von uns doch das Bild von nationalsozialistischen Konzentrationslagern und insbesondere das von Auschwitz im Kopf oder im Blick. Was in mehrfacher Hinsicht problematisch ist, wenn man sich die Geschichte der Lager anschaut. Das hat damit zu tun, dass Auschwitz natürlich in der Geschichte der Lager, auch der nationalsozialistischen Konzentrationslager und Lager, es gab ja auch andere Formen von Lager oder Lagern im Nationalsozialismus, eine extreme Form oder Ausprägung darstellt. Also das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, um das es dann eigentlich geht, also wir sprechen ja nicht von den anderen Lagern in Auschwitz, die diese Vernichtungsfunktion nicht hatten, ist ja eigentlich insofern eine Ausnahme, als es da nicht mehr um Internierung oder alles das, was sich sonst in der Geschichte der Lager mit Lager verbindet, zum Tragen kommt. Auschwitz-Birkenau, also das, was wir als Lager eigentlich oft im Kopf haben, ist ein reines Vernichtungslager, in der die Menschen, die dort ermordet wurden, eigentlich gar keine Verweildauer hatten. Also der Zweck dieses Lagers war einfach die Vernichtung, also nichts anderes. Und das ist sozusagen in der Lagergeschichte eigentlich eine wirkliche Ausnahme und ein Extrem, was, wenn man so will, auch die Geschichte des Lagers sozusagen an einen Punkt bringt, wo man eigentlich an dem Punkt ist, an dem Lager fast als Begriff, fast als absurd bezeichnet werden kann. Es war eine reine Vernichtungsmaschinerie.
Insbesondere im deutschen Kontext kann man den Begriff Lager nach Auschwitz-Birkenau überhaupt noch für andere Lagerformen als Konzentrationslager benutzen, ohne den Holocaust damit zu relativieren?
Ich denke ja. Also wenn man den Begriff Lager weiterverwendet und als Historiker, als historisch interessierter Mensch oder auch jemand, der mit Lagern in welcher Ausprägung auch immer heute zu tun hat, wird nicht umhin können, den Begriff Lager weiter zu verwenden. Natürlich bleibt das, was wir im Lager, Auschwitz und Konzentrationslager, also nationalsozialistische Konzentrationslager bezeichnen, eben tatsächlich was Singuläres aus meiner, aus unserer Sicht. Die Geschichte der Lager geht aber anschließend weiter. Das ist sozusagen auch in den vielen anderen Lagern des nationalsozialistischen Machtbereichs, abgesehen eben von Auschwitz, abgesehen von Majdanek, Sobibor und Treblinka, also die großen Vernichtungslager, sind viele dieser Lager auch später weiter genutzt worden. In Deutschland, aber teils auch in den von Nazi-Deutschland besetzten Gebieten. Und zwar in Deutschland auch in beiden politischen Systemen, also in beiden deutschen Staaten, in der unmittelbaren Nachkriegszeit sowieso. Einfach aus pragmatischen Gründen. Also man muss sich schon klar werden, dass Auschwitz sozusagen ein wirkliches, das ist ja das Signum der Moderne, wenn man so will, und steht für den Holocaust, für die Vernichtung. Und es ist sozusagen auch in seiner Ausformung etwas sozusagen so Extremes, was mit der Geschichte der eigentlichen Lager sehr viel zu tun hat, aber eben nicht nur. Das ist das, was ich vorhin meinte. Es ist ein Extrem, in der die Geschichte der Lager vorher und auch nachher nicht aufgeht.
Die Geschichte der Lager ging weiter, weg von der Begriffsverwendung hin auch zur Ausgestaltung von Lagern oder Einrichtungen, die im Sinne von manchen nicht mehr Lager genannt werden sollten. Hat sich bei der Ausgestaltung von solchen Lagern nach dem Zivilisationsbruch Auschwitz, aber auch nach den sowjetischen Gulags etwas geändert? Gibt es ein anderes Bewusstsein bei der Ausgestaltung, Machtstrukturen, Abschottung etc.?
Das ist schwer zu sagen. Also es gibt natürlich ganz verschiedene Lager, je nach ihrer Funktion. Das war auch vor 1933 oder in der Sowjetunion vor Anfang der 20er Jahre schon so in Russland. Russland hat ja auch eine starke Tradition von Verbannung und Ausschließung. Aber um im deutschen Beispiel zu bleiben, es gibt auch die frühen nationalsozialistischen Konzentrationslager haben ja auch erstmal eine Doppelfunktion, also von Ausschließung, Wegsperrung der politischen Gegner, sehr schnell dann auch Arbeit als zentrale Kategorie im Lager, Disziplinierung und vielleicht stärker im russischen Fall im Gulag auch sozusagen eine Funktion von Menschenerziehung, wobei das auch im russisch-sowjetischen Fall sehr schnell in Richtung Zwangsarbeit sich verlagert und da sozusagen der eigentliche Zweck der Lager sehr schnell Zwangsarbeit ist. Für die Lager, die es dann nach 45 gibt, gibt es eben auch ganz verschiedene Funktionen von Lagern, also von Internierungslagern, also ganz unmittelbar dann unter anderem politischen Vorzeichen in der SPZ und im sowjetischen Machtbereich die Internierungslager für Deutsche, also die sich entweder im Nationalsozialismus etwas zu Schulden kommen lassen hatten oder die dafür gehalten wurden. Das ist auch nochmal ein eigenes Feld. Aber es mussten auch Lager und Aufenthaltsräume für die Displaced Persons geschaffen werden, also für diejenigen, die aus den Konzentrationslagern oder aus den Zwangsarbeitslagern, das waren deutlich mehr, entlassen worden waren, bevor sie in ihre Heimat zurückkehren konnten. Es gab aber dann im Laufe der Zeit eben auch Lager mit einer vermeintlich oder tatsächlichen eher harmloseren Funktion. Also auch das hat eine lange Tradition von Pionierlagern, Freizeitlagern, Ausbildungslagern und so weiter. Und sehr schnell auch das ist eine Tradition, die auch schon mindestens bis zum Ersten Weltkrieg zurückreicht. Das Problem, wie kriegt man diese sehr vielen Flüchtlinge, also Millionen von Flüchtlinge, untergebracht, provisorisch, teils auch für länger. Auch da greift man wieder auf die Lager zurück, teils auch auf die alten Lager, die im Nationalsozialismus entstanden waren, nicht nur auf die Konzentrationslager, also immer mit Ausnahme von der Vernichtungslager, aber eben auch auf andere Lager. Und diese Flüchtlingslager, das sind Lager, die wir seit dem Ersten Weltkrieg verstärkt kennen. Es gab die auch vorher schon, aber durch die Pariser Vorortverträge vor allem sind ja gerade in Südosteuropa sehr viele Menschen, also auch in Millionengröße, wurden umgesiedelt. Die wurden in aller Regel zuerst in Lager untergebracht. Nach 1945, nach Ende des Zweiten Weltkriegs befinden sich auch Millionen Menschen auf der Flucht, die irgendwo untergebracht werden mussten. Und wer sich dann die Geschichte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts anschaut, sieht nicht nur in Europa, sondern dann vor allem auch in Afrika, in Asien, sehr viele Fluchtbewegungen. Und für die vielen Flüchtenden, die es dort gibt, entstehen überall Flüchtlingslager, große Flüchtlingslager, und dann sind wir schon fast in der Gegenwart.
Doch noch einmal dann den Blick zurück bei der Erschaffung dieser Lager, jetzt auch zum Beispiel dieser Flüchtlingslager, bei der Erschaffung und auch Verwaltung von diesen Lagern, ist da der Zivilisationsbruch Auschwitz im Bewusstsein?
Jein, würde ich sagen. Also ich denke mal, gerade unmittelbar nach 45 ist dieses Wissen um Auschwitz noch gar nicht so verbreitet. Und da regieren durchaus sehr pragmatische Erwägungen die weitere Einrichtung von Lagern. Also da mussten sehr schnell Probleme gelöst werden, die wirklich viele, viele Menschen, also Millionen Menschen, Tausende von Menschen an einem Ort, wie die untergebracht werden. Das sind ganz pragmatische Erwägungen. Dass man da unbedingt an Auschwitz gedacht hat, würde ich zumindest in Frage stellen. Später, wenn das Wissen um Auschwitz, was ja erst in den 50er Jahren sozusagen Gestalt annimmt und in die Öffentlichkeit dringt in größerem Maße, spielt der Gedanke, dass jedes Lager, was mit Auschwitz zu tun hätte, wahrscheinlich auch keine so ganz große Rolle. Wie gesagt, ich würde aus meiner Sicht dafür plädieren, für viele dieser Lager auch pragmatische Erwägungen einfach in Betracht zu ziehen. Und selbst für die Nachnutzung von nationalsozialistischen Konzentrationslagern, also die sozusagen nicht auf die unmittelbare Vernichtung zielten, sondern dann die Vernichtung durch Arbeit meinetwegen noch im Ziel hatten, aber erstmal zur Disziplinierung, Internierung und auch zum Brechen des Willens von politischen Häftlingen hatten, die wurden ja relativ umstandslos nach 45 in andere Lager umgewandelt. Dass man sich dabei immer bewusst war, dass das ein nationalsozialistisch besetztes Gelände auch ist, also im Sinne des Wortes, würde ich aus meiner Sicht zumindest mit einem großen Fragezeichen versehen. Und heute, das ist ja vielleicht auch nochmal ein interessanter Aspekt, der uns eigentlich auch erst kam bei der Beschäftigung mit dem Thema, ist der Begriff Lager durchaus ja noch nach wie vor auch negativ besetzt und er wird oft auch vermieden, wenn es geht. Also wir hören eigentlich heute sehr viel häufiger Camp anstelle von Lager und das sagt ja eigentlich auch was aus. Also selbst im normalen deutschen Sprachgebrauch, wo man Lager verwenden könnte, taucht oft der Begriff Camp auf und insbesondere dann, wenn es um eher eine positive Anmutung geht, also alle möglichen Freizeitcamps, man könnte fast das Dschungelcamp noch nehmen, was ja auch eine Form von Lager ist, wenn man das so will und dann auf die Spitze treiben würde in einem anderen Extrem. Wenn man darauf achtet, merkt man, dass der Begriff Camp auch für Flüchtlingscamps sehr viel häufiger vorkommt oft als Lager.
Gehen wir auf diese Verwendung des Begriffs Lager im Zusammenhang mit Flüchtlingslagern, Flüchtlingscamps ein. Bereits in den 80er Jahren wurde der Begriff Lager bei diesem Thema, bei der Unterbringung und dem Zuzug von Flüchtlingen durchaus auch zur Abschreckung verwendet. Der baden-württembergische Ministerpräsident Lothar Späth erklärte 1982 zum Beispiel, die Buschtrommeln werden in Afrika signalisieren, kommt nicht nach Baden-Württemberg, da müsst ihr ins Lager. Die Regierenden wollten Lager also durchaus auch als Lager bezeichnen. Heutzutage wird die flüchtlingssolidarische Organisation Pro Asyl unter anderem von CDU-Politikern oder auch der FAZ, von Journalisten der FAZ für die Verwendung des Begriffs Lagers für die Beschreibung von Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge kritisiert. Pro Asyl sei nicht an einer sachlichen Debatte interessiert. Was hat sich da in der Debatte und auch dem Charakter von solchen Einrichtungen geändert? Lässt sich das sagen?
Ich fand interessant, dass Sie so stark betont haben, also auch immer kürzeren historischen Abfolge bis zu Lothar Späth, dass der Begriff Lager ganz offensichtlich noch diese negativen Konnotationen weckt. Also jemand wie Späth oder auch andere verwenden diesen Begriff Lager hier, so wie Sie jetzt dargestellt haben, auch in einer sehr negativen Begrifflichkeit. Also Lager gleich negativ und es sollte besser keiner kommen, weil er dann in ein Lager kommt. Das ist natürlich sozusagen im Sprachgebrauch auch der Nachkriegszeit, wenn man auch vielleicht die Generation Späth anschaut, klar, dass es da eine Negativvorstellung von Lager gibt. Wenn man sich die heutigen Unterbringungsmöglichkeiten, Unterkünfte für Flüchtlinge, Flüchtende anschaut, zumindest das, was ich sehe in Deutschland, vielleicht auch in einigen mitteleuropäischen Ländern, haben die mit der ursprünglichen Anmutung von Lager nicht mehr so ganz viel zu tun. Wir finden alle Elemente auch noch wieder, also eine gewisse Abschließung, ein Binnenregime, soziale und behördliche Kontrolle, aber auch Unterschiede, also die sozusagen eine sehr viel größere Offenheit für die, die in den Lagern oder den Unterkünften sind, mit Möglichkeiten nach außen zu kommen. Eine sehr viel stärkere Dezentralisierung insgesamt, also die Unterkünfte, die wir, also auch in den vor wenigen Jahren sozusagen, als wir sozusagen die Hochzeit der neuen Flüchtlingsbewegung hier erlebt haben, wurde, soweit ich das jedenfalls sehe, doch vermieden, allzu viele Menschen an einer bestimmten Stelle sozusagen, fast hätte ich gesagt, zu konzentrieren. Da sieht man, wo der Begriff ursprünglich auch mal herkommt. Ne? Also, aber sozusagen unterzubringen. Aus ganz verschiedenen Gründen und soweit ich das eben auch noch verfolge, setzt man jetzt eher hier in Deutschland zumindest auf dezentrale Ansätze und möglichst viel Offenheit, wobei sozusagen nicht gesagt wird, dass natürlich das Binnenregime von auch dieser Unterkünfte natürlich problematische Seiten hat. Auch das ist ein Kontinuum, was sich durch die Lagergeschichten zieht und was man sehr viel deutlicher als bei uns sicherlich für die großen Flüchtlingslager, also vor allen Dingen in Afrika sagen kann, wo sozusagen die Größenordnung natürlich noch eine ganz andere ist als alles das, was wir hierzulande ansatzweise sehen können.
schreckliche Zustände herrschen in den Lagern in Afrika, in Nordkorea etc. Mhm. Zuletzt stand besonders Libyen im Fokus, dass die Zustände in diesen Lagern schrecklich sind. Da ist die deutsche Öffentlichkeit sich einig. Sie haben im Vorfeld des Gesprächs und jetzt auch angedeutet, dass Sie auch den Blick insbesondere auf die wirklich großen Lager für Flüchtlinge, zum Beispiel in Afrika, richten wollen würden. Provokant gefragt, könnte man sagen, Lager sind immer bei den anderen, aber nicht bei uns?
Ja, das ist sozusagen, man könnte es sozusagen ein bisschen, wenn man es wirklich böse zuspitzen würde, könnte man so auf die Idee kommen. Weil ich glaube, auch was hier in der Öffentlichkeit, meistens der deutschen Öffentlichkeit debattiert wird, nimmt das, was in Afrika beispielsweise passiert, in den ganz großen Lagern, wo bis zu, weiß ich, in der Abs sind bis zu 150.000 Leute zwischenzeitlich in einem Lager gewesen, das nehmen wir hier kaum wahr. Also wenn wir interessiert sind, dann nehmen wir noch wahr, was vielleicht auf Lampedusa passiert ist, was in den griechischen Lagern passiert ist, wobei es da auch inzwischen den Trend gibt, diese zu dezentralisieren, was wir fast nie im Blick haben, also wirklich nicht, also im Blick haben, wir nehmen es vielleicht zur Kenntnis, aber was wir uns wahrscheinlich wenig klar machen, wie groß diese Lager überhaupt sind. Also wenn man sich vorstellt, 150.000 Leute in Hochzeiten mit all den Problemen, die es gibt, wenn 150.000 Leute auf einem relativ engen Raum zusammenleben, mit einer hohen Fluktuation, mit sehr strengen, also da tatsächlich sehr strengen Binnenregime, mit militärischer Abschirmung und Absicherung, mit medizinischen und hygienischen Problemen, also es gab da eine Cholera-Epidemie und alles andere, dann sind das nochmal Probleme einer Größenordnung, die wir hier in Europa selten, glaube ich, in ihrer ganzen Komplexität, auch ihrem ganzen Ausmaß von Not und Elend vielleicht doch noch nicht genügend im Blick haben, insbesondere sicher von bestimmten politisch interessierten Stellen. Das sind, glaube ich, Probleme, von denen wir hier in Deutschland, selbst in den Unterkünften, die wir hier haben und die eben auch ihre problematischen Seiten haben, aber doch ein ganzes Stück noch entfernt sind. Ich glaube, das muss man sich manchmal immer auch noch klar machen. Und für diese Lager trifft dann dieser Begriff Lager und auch mit all diesen Negativkonnotationen, die wir haben, noch sehr viel stärker zu. Also allein, wenn man so Luftbilder von diesen Lagern sieht, auch was für sozusagen eine Menge von Baracken oder auch Zelten sich da zu sehen sind, und wenn man auch weiß, wie da dieses, wie die Binnenregimes da funktionieren, also auch mit Konflikten, mit Gewalt, also mit einer Gewalt innerhalb der Lager, also auch mit Hierarchien, die sich da herausbilden, mit bis hin zu Rekrutierung neuer militärischer Kräfte oder dem Versuch, da diese Lager in die Kriegsökonomien der betreffenden Bevölkerungsteile oder Länder oder interessierten Länder einzubeziehen. Also da macht sich nochmal ein ganz anderes Fass auf.
Trotzdem nochmal den Blick auch nach Deutschland. Wenn man hierzulande Zustände in Masseneinrichtungen, zum Beispiel für die Unterbringung von Flüchtlingen, kritisieren möchte, kann dann der Begriff Lager eine gute Folie für Kritik sein, oder ist er auch angesichts der Historie eher unbrauchbar?
Unbrauchbar ist er nicht. Ich bin nicht immer sicher, ob er für bestimmte Einrichtungen tatsächlich noch wirklich zutreffend ist. Man sollte vielleicht auch nicht allzu schnell mit der Bezeichnung Lager bei der Hand sein, denn auch in der Geschichte der Lager hat es immer auch andere Formen von geschlossener Unterbringung natürlich gegeben, die sozusagen noch kein Lager war. Es gibt, auch nach wie vor natürlich die Gefängnisse, die Zuchthäuser, die Arbeitshäuser und auch die Kasernen, nicht nur im Nationalsozialismus, aber da besonders die Ghettos, das sind alles, oder für die Indianer, die Reservate in den USA, das sind alles Formen von abgeschlossener Lebensform mit Restriktionen, mit entsprechenden Merkmalen, für die aber der Begriff Lager nicht ganz zutreffend ist. Das würde ich für viele der insbesondere auch kleineren dezentralen Einrichtungen der Flüchtlingsunterbringung eigentlich auch geltend machen wollen. Ob man da in jedem Falle schon von Lager sprechen kann, wäre ich zumindest aus einer historischen Perspektive auch vorsichtig, weil es gibt natürlich bestimmte Merkmale, auch architektonische Merkmale von Lagern, die ein Lager zum Lager machen. Ein historisches Beispiel vielleicht auch nochmal, wo ich das besser kenne, für die Zwangsarbeiterlager des Zweiten Weltkriegs werden teilweise auch sozusagen so eine Unterkünfte, weiß ich, in Gaststätten oder die einfach eingerichtet wurden für Zwangsarbeiter beispielsweise, auch schon als Lager definiert. Darüber könnte man sicherlich streiten. Das sind sozusagen dann eine Frage, wann dieser Begriff so unscharf wird, dass er dann vielleicht in die Irre führt. Das würde ich dann zumindest mit einem historischen Hintergrund immer mit einer gewissen Vorsicht empfehlen, weil Lager eben, das hatten wir ja vorhin auch mit dem Beispiel von Lothar Späth, tatsächlich Konnotationen weckt, die vielleicht auch in eine falsche Richtung gehen können und damit vielleicht auch manchmal das Kind mit dem Bade ausschüttet. Und wir sind eben, da kommen wir vielleicht wieder am Anfang des Gesprächs zurück, immer noch sehr stark und wir kommen da auch nicht weg von. Und das kann auch gar nicht anders sein, wenn man weiß, was damals passiert ist, immer noch mit dieser Verbindung Auschwitz-Lager sehr nah dran. Also ich denke auch nicht, dass das absehbar anders werden wird und auch anders werden kann. Insofern plädiere ich bei allem, was ich auch sehe an Ähnlichkeiten, auch immer dafür, Unterschiede kenntlich zu machen.
Welche Gesichtspunkte würden Sie sagen, müssen erfüllt sein, damit man von Lagern sprechen kann?
Eine klare Abgrenzung nach außen, ein striktes Binnenregime, ein Kontrollsystem, auch ein entwickeltes Binnenregime, also sozusagen wie funktioniert Lager innerhalb der Lagerinsassen, eine staatliche Kontrolle selbstverständlich, sozusagen, das ist natürlich das A und O, oder eine behördliche Kontrolle oder eine Kontrolle der jeweils Machthabenden, also ob das immer ein Staat sein muss, das ist in Afrika auch immer nicht mehr gegeben. Also wenn bestimmte Milizen Lager einrichten, dann ist das natürlich keine staatliche Kontrolle mehr. Ein gewisses Reglement, also sozusagen schon Regeln, also die gelten. Also es ist sozusagen kein ganz rechtsfreier Raum, so niedrig diese Standards dann auch immer sein mögen. Also und auch Außenbeziehungen müssten vorhanden sein. Und ich würde dafür auch plädieren, sozusagen eine bestimmte Quantität, also eine bestimmte Zahl an Personen, die in diesen Lagern untergebracht sind, vielleicht auch zumindest als ein mögliches Kriterium ins Feld führen wollen. Ich weiß nicht, das Beispiel, was ich vorhin hatte mit den Zwangsarbeiterlagern im Zweiten Weltkrieg, da ist dieses Kriterium sehr weit nach unten ausgedünnt, aber darüber könnte man streiten. Ich würde jetzt auch keine Zahl festlegen, es müssen 10 Personen sein oder 8 oder so. Das ist vielleicht auch nicht sinnvoll.
Das sagt Dr. Jens Thiel, Historiker an der Berliner Humboldt-Universität. Mit ihm haben wir über die Entwicklung und Verwendung des Lagerbegriffs, insbesondere seit dem Holocaust, gesprochen. Zusammen mit Christoph Jahr hat er zum Beispiel für die Bundeszentrale für politische Bildung zum Begriff und der Geschichte des Lagers geforscht.